Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Bosnien-Herzegowina ist ein Land, von dem man immer noch oft spricht, wenn es um die Folgen des Krieges von 1992 bis 1995 geht. Ethnische Teilungen, Wirtschaftskrisen, Armut und neuerliche Kriegsgefahren. Die tollen Landschaften, die einzigartige Architektur vieler Epochen in dem Land bleiben oft unbeachtet. Bosnien und die Herzegowina sind für viele Menschen kein Reiseland und doch kommen immer mehr Besucher. In den Ufern und in den Tälern der Neretva, einem der wichtigsten Flüsse des Landes, kann man Naturschönheiten bewundern und eine dramatisch wechselvolle Geschichte vom Mittelalter bis heute kennenlernen. Und man kann auf Menschen treffen, die all das bewahren wollen. Mit unterschiedlichem Erfolg. Ksenija Svetković-Sander und Martin Sander waren dort.
In der Hitze des Spätsommers schiebt sich eine Menschenmenge über Stari Most, die alte Brücke von Mostar, von einem zum anderen Ufer der Neretva. Ein paar Besucher bleiben stehen. An der Außenseite des Geländers hält sich ein durchtrainierter junger Mann fest, bereitet sich auf einen Sprung in die Tiefe vor, während sein Kollege Geld sammelt. 50 Euro müssen zusammenkommen, damit sich ein Brückenspringer in die türkisblaue Flut stürzt. Die Spannung steigt. Aus über 20 Metern Höhe muss der Sprung genau kalkuliert sein. Er darf nicht an der harten Oberfläche des Wassers abprallen oder gar mit einem der rasch dahintreibenden Schlauchboote kollidieren, was schon vorkam. Die Geldsumme ist beisammen, der Springer löst sich vom Geländer. Nach 3 Sekunden erreicht er mit den Füßen zuerst die Neretva. Waghalsige Sprünge von der alten Brücke haben in Mostar Tradition. Errichtet hat die selbsttragende Rundbogenbrücke Mitte des 16. Jahrhunderts der osmanische Architekt Hayruddin im Auftrag von Sultan Suleiman I. Heute verbindet sie den muslimisch geprägten Osten der Stadt mit dem architektonisch neueren Westteil. Dort leben vor allem bosnische Katholiken, sprich Kroaten. 1993, mitten im Bosnienkrieg, wurde die alte Brücke, dieses herausragende Beispiel osmanischer Baukunst, von bosnisch-kroatischen Militärs so lange beschossen, bis die alten Steinblöcke in die Neretva stürzten. 2004 stand sie wieder da, originalgetreu aufgebaut mit internationaler Hilfe. Zugleich erklärte die UNESCO die osmanische Altstadt zum Weltkulturerbe. Mitten in der Altstadt gibt es seit 2018 das Bosnaseum, ein Privatmuseum, das über die Vergangenheit der Stadt und der Region informiert.
Wir haben uns vorgenommen, vor allem den ausländischen Besuchern die Entwicklung der Herzegowina zu erklären, wie man hier gelebt hat. Die Leute googeln leider nur zum Bosnienkrieg. Unser Ziel ist zu zeigen, dass wir hier nicht erst seit dem Kommunismus sind, sondern dass wir viel Geschichte aller Religionen und Nationen haben, angefangen bei den Römern.
Haris Jonko leitet das Bosnaseum. Jonko stammt aus einer alten Mostarer Bürgerfamilie. Er gehört zu den muslimischen Bosniern, die sich heute Bosniaken nennen. Im Bosnaseum kann man die Rituale des christlichen Mittelalters in Bosnien und der Herzegowina erkunden, die rund 4 Jahrhunderte während der Herrschaft der Osmanen und die sich anschließende Verwaltung des Landes durch Österreich-Ungarn, die bis zum Ersten Weltkrieg andauerte. Um Titos Jugoslawien und den für Bosnien-Herzegowina besonders dramatischen Zerfall seines Vielvölkerstaates geht es natürlich auch. Jonko beansprucht Objektivität für seine Ausstellung.
Wir verkaufen hier keinen Nationalismus. Wir versuchen, möglichst objektiv zu sein. Auf die Erzählungen der Reiseleiter üben wir keinen Einfluss aus. Der Krieg wird bei uns nur in Bildern vorgestellt. Auch im Raum für Josip Broz Tito gibt es keine Texte.
Jonko arbeitet mit vielen Reisebüros und Stadtführern zusammen. Nationalismus spiele dabei keine Rolle, betont er.
Ich kenne Stadtführer aller 3 Glaubensbekenntnisse bzw. Nationen hier in Mostar. Wir kommen ausgezeichnet miteinander aus, denn wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir wollen möglichst gute Gastgeber für jeden Franzosen, Deutschen oder Engländer sein, damit er sich wohlfühlt und bereit ist, hier sein Geld auszugeben. Das ist doch das zentrale Ziel im Tourismus. Wir wollen uns nicht in die Tasche lügen. Das Geschäft hat also den Nationalismus besiegt. Der Nationalismus ist im Moment noch die Waffe der nationalen politischen Parteien.
Gleichwohl ist der Einfluss der nationalen Parteien immer noch stark. Die alte Brücke verbindet nicht nur, sie teilt noch immer die Stadt. Die bosniakischen und die kroatischen Kinder lernen in getrennten Schulen nach unterschiedlichen Programmen. Die HDZ, die Nationalpartei der Kroaten, liebäugelt mit einem Anschluss an die Republik Kroatien. Sie verteufelt Titos Jugoslawien, vor allem, weil es ein Vielvölkerstaat war. Das sieht man überdeutlich am Partisanenfriedhof, einem der wichtigsten jugoslawischen Denkmäler für die Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg. Die Nekropole, die heute zu Westmostar gehört, hat in den 1960er Jahren der berühmte Belgrader Architekt Bogdan Bogdanovic errichtet. Einem Amphitheater ähnlich erinnert die Anlage an die gefallenen Tito-Partisanen aller Nationen aus der Region. Seit dem Zerfall Jugoslawiens werden Grabsteine und Gedenkplatten immer wieder mutwillig zerstört. Täter werden nicht ermittelt.
Pomenik je prvi put miniran 1992.
Zum ersten Mal wurde der Partisanenfriedhof im März 1992 gesprengt. Das heißt, man zerstört diesen Friedhof seit über 30 Jahren. Überall in Bosnien-Herzegowina, aber auch in Kroatien, wo die HDZ Macht besitzt, zerstört man die Denkmäler des Antifaschismus. Man behauptet einfach, der Antifaschismus sei ein Relikt des Totalitarismus.
Ser Djulic leitete lange das Theater der Jugend in Mostar. Mit einigen Freunden kämpft der Bosniake für den Erhalt des Partisanenfriedhofs.
Die Menschen, an die der Partisanenfriedhof erinnert, das war die Jugend von Mostar. Bei diesem Mahnmal gibt es keine Symbole, eine Ideologie. Man sieht dort universale Werte der menschlichen Zivilisation und auch kosmische Zeichen. Wenn das ein Relikt totalitärer Herrschaft sein soll, dann würde ich heute gern unter einer solchen Herrschaft leben.
Szenenwechsel. 50 Kilometer nördlich von Mostar liegt am Ufer der Neretva das kleine Jablanica. Am Ortseingang fällt eine rostige, eingestürzte Eisenbahnbrücke ins Auge. Sie lehnt fast aufrecht am Steilufer. Hier schlugen Titos Partisanen im Frühjahr 1943 eine entscheidende Schlacht. Um die angreifenden Deutschen, Italiener und einheimischen Faschisten zu täuschen, sprengten sie die Brücke über die Neretva. Dann aber bauten sie sie wieder behelfsmäßig auf. So gelang es ihnen unbemerkt von den Angreifern, mit allen Kämpfern samt Kranken und Verwundeten nach Süden zu entkommen. ...1969 entstand ein Film über die Schlacht an der Neretva mit Richard Burton als Tito und Kurt Jürgens in der Rolle des deutschen Oberbefehlshabers.
Wir haben jetzt endlich einmal die Chance, mit diesem ganzen Partisanen-Zinnober aufzuräumen. Sie denken an eine Invasion, Herr General.
Ja, richtig, Grenze.
Für die Dreharbeiten ließ man eine neue Brücke bauen und zerstören. Diese Filmbrücke starkt heute aus dem Grund der Neretva. Ein Museum zur Schlacht an der Neretva gibt es hier auch, seit 1978.
Für mich, der in den 1990er Jahren zur Welt kam, bedeutet Titos Jugoslawien viel. Bosnien-Herzegowina hat durch Tito gewonnen. Das Land wurde modernisiert. Wir hatten Fabriken und eine entwickelte Gesellschaft, einschließlich Sport und Kultur. Was wir heute nicht haben, leider. Wir waren vereint. Es gab keinen religiösen oder nationalen Hass.
Sagt ein Bosniake vor dem Museum für die Schlacht an der Neretva. Zum Tito-Erbe an der Neretva gehören indes auch riesige Stauseen nordöstlich von Jablanica sowie Wasserkraftwerke am Flusslauf durch die Gebirgstäler. In Jablanica, Mostar und Umgebung hat sich durch diese Bewirtschaftung des Flusses das örtliche Klima seit den 1950er Jahren deutlich verändert, also lange vor der aktuellen Veränderung des Weltklimas. Seit einigen Jahren wollen neue Investoren neue Wasserkraftwerke an der Neretva errichten. Dagegen erhebt sich Protest, lokal an den Ufern und in den Tälern der Neretva.
Mein Name ist Serhat Šaševarević.
Serhat Šaševarević, ein ehemaliger Banker, hat bei Blagaj, 15 Kilometer südlich von Mostar, Konzeptgärten angelegt. Er erklärt Kindern den ökologischen Anbau von Lebensmitteln und die Grundlagen der Permakultur, also eines Gartenbaus, der darauf beruht, die Kreisläufe der Natur zu beobachten und nachzuahmen.
Wir wollen das Bewusstsein dafür stärken, wie notwendig es ist, den Boden und die natürlichen Gewässer zu schützen. Es herrscht hier submediterranes Klima. Um 10 Uhr morgens haben wir hier in Blagaj im Sommer bereits 30 Grad. Ohne Wasser ginge hier gar nichts. Die ganze Region hier in der Herzegowina bis zur Adria ist sehr reich an fruchtbarem Land und an Wasser.
Šaševarević und andere Naturschützer fürchten, dass sich die Temperaturen in der Neretva-Region weiter erhöhen und das saubere Gebirgswasser versiegt. Denn geplant sind aktuell neue Talsperren sowie weitere Wasserkraftwerke, obwohl die Neretva-Region erdbebengefährdet ist. Nicht nur Trockenheit, auch Überflutungen und Staudammbrüche wären programmiert, fürchten die Ökologen. Wissenschaftler aus aller Welt protestieren gegen die aktuellen Vorhaben, weiter in den natürlichen Lauf der Neretva einzugreifen.
Die Öffentlichkeit hier bei uns ist sich der Probleme immer noch nicht bewusst. Die Leute leben in einer Komfortwolke. Sie glauben, sie würden nicht betroffen sein. Ich bin der Meinung, dass es klug wäre, eine öffentliche Diskussion in Gang zu setzen, um die Motive der Investoren für diese Wasserkraftwerke zu begreifen. Natürlich brauchen wir mehr Energie, aber ob das die Lösung ist?
Geld, argumentiert Serhat Šaševarević, solle der Staat lieber in die Förderung des Tourismus stecken, an der Neretva und anderswo.
Bosnien-Herzegowina hat mit seinen Flüssen sehr große Entwicklungsmöglichkeiten. Die Besucherzahlen sind zuletzt 10-15% im Jahr gestiegen und brechen damit Rekorde.
Gegen die Zerstörung natürlicher Flusslandschaften hat sich Serhat Šaševarević in diesem Sommer eine besondere Protestform ausgedacht. Er organisierte ein gemeinsames Baden in immer noch kristallklarem, kühlen Wasser von 6 Zuflüssen der Neretva bei Blagaj an einem Tag. 15 Kilometer südlich der alten Brücke von Mostar lenkte er die Aufmerksamkeit auf die Neretva und den Erhalt des Ökosystems, auch ohne waghalsigen Sprung in die Tiefe. Und dann kam die erste Katastrophe im Herbst. Anfang Oktober ließ dauernder Starkregen die Neretva über ihre künstlich, aber unzureichend befestigten Ufer treten. Bei Jablanica ragte nur noch das Minarett einer Moschee aus dem Wasser. Menschen retteten sich auf Dächer, Berge kamen ins Rutschen, Schlammlawinen verwüsteten das Uferland. Mindestens 18 Menschen starben, noch mehr wurden vermisst. Unter der Wasser- und Geröllflut kamen die grundlegenden Versäumnisse der Umweltpolitik zum Vorschein. Serhat Šaševarević wird weiter für den Erhalt der Neretva und ihrer wunderbaren Zuflüsse kämpfen. Er hat allen Grund dazu.
Xenia Svetković-Sander und Martin Sander waren in Bosnien-Herzegowina an der Neretva unterwegs.